von der Kunst des Reisens.
Man sieht, dass das Ufer dieses Sees weitgehend unberührt ist. Man hat ab und zu einige alte historische Gebäude. Es ist ein See, der jenseits der Ströme des Massentourismus liegt und der von ungeheurem landschaftlichen Reiz ist. Es ist eine arkadische Landschaft, möchte man sagen. Eigentlich eine Landschaft der Seele, wenn man so will.
Der aus Deutschland stammende Maler Michael Franke lebt und arbeitet einen Teil des Jahres am Lago di Bolsena. Er kennt versteckte Plätze, etruskische Gräber und spirituelle Orte. Er malt inspiriert vom See und der Landschaft, die ihn umgibt. Er weiß auch um die Umweltprobleme und Gefahren, von denen dieser See gegen den äußeren Anschein der Idylle von vielen Seiten bedroht wird. Und er ist mit jenen Menschen im Bunde, die hier auf vielfältige Weise um eine intakte Umwelt kämpfen. Michael Franke hat Eva Schobel auf ihrer Reise an den Bolsener See begleitet. Er wird gleich ausführlicher im heutigen Ambiente, bei dem sie Philipp Scheiner begrüßt, zu hören sein. Der Lago di Bolsena ist der größte See vulkanischen Ursprungs in Europa. Er liegt in Latium, nicht weit von der umbrischen und toskanischen Grenze. Latiums Provinzhauptstadt Viterbo und die berühmte umbrische Stadt Orvieto sind je 20 Kilometer entfernt. Italiens Metropole Rom gerade einmal 100 Kilometer. In vorrömischer Zeit haben hier die Etrusker gelebt, deren Spuren man in dieser reichhaltigen Kulturlandschaft in Hülle und Fülle findet. Trotz der Nähe zur Metropole ist der Tourismus überschaubar. Was es hier nicht gibt, sind große Hotelkomplexe oder Privatvillen, die den Zugang zum See versperren. Im Oktober 2021 wurde der Verein Biodistrito gegründet, der zum Ziel hat, immer mehr Landwirte und Bürger zu einem nachhaltigen und biologischen Umgang mit den Ressourcen zu bewegen. Das aktuell größte Anliegen der Umweltschützer ist aber ein anderes.
Bene, molti comuni sono solidali con noi. Circa 30 comuni sono solidali con noi.
Sagt Piero Bruni, der 95-jährige Pionier der örtlichen Umweltschutzbewegung und Präsident des Vereins Lago di Bolsena. 30 Bürgermeister aller politischen Couleurs haben sich gegen den Bau eines geothermischen Kraftwerks in der Nähe des Sees solidarisiert, das nur das erste von vielen sein soll. Im Laufe der Sendung erzählen Piero Bruni und seine jüngeren Kompagnons, warum sie geothermische Kraftwerke in dieser Gegend für gefährlich halten und was für Probleme es sonst noch gibt. Außerdem stehen das Gespräch mit einem Fischer, der Bücher schreibt, und der Besuch des Aquariums in Bolsena auf dem Programm. Zu Beginn der Reise widmet sich Ambiente der Schönheit dieser Gegend und ihrem durch die Etrusker geprägten Charakter. Eva Schobel hat den Maler Michael Franke besucht, der eine Villa in der Nähe des Sees gemietet hat.
Der Ort, an dem der Künstler lebt und arbeitet, wenn er in Italien ist, befindet sich im Norden des Lago di Bolsena, unterhalb des 2500 Seelenstädtchens Grotte di Castro, das auf fast 500 Meter Seehöhe aus dem Tuffstein wächst. Von seiner Terrasse aus hat Franke einen grandiosen Blick auf den See.
Der Bolsena See ist ja, wenn man so will, mit einer der Wiegen der europäischen Kultur. Hier ist das Ursprungsland der Etrusker. Es ist ein vulkanischer See. Und was wir von hier aus sehen, das ist der Blick auf die beiden Inseln, die sich in dem See befinden, auf die Isola Bicentina und etwas weiter hinten die Isola Martana. Der See ist ungefähr 12 Kilometer breit. Und Sie sehen dieses typische Licht, dieses Silberschimmers über dem Lago und noch diese Vegetation davor. Es ist ein See, der eigenartigerweise sehr unberührt geblieben ist. Im Gegensatz zum Lago di Bracciano oder zum Lago Trasimeno. Man kann fast sagen, das ist wie so eine Art Heiligenschein, der hier über diesem See schwebt. Ich weiß nicht, was der Grund ist, dass dieser See von allen Baumaßnahmen und Massentourismus verschont geblieben ist. Es ist ein Ort, der fast in Vergessenheit geraten ist, aber der in seiner landschaftlichen Schönheit etwas Einmaliges bewahrt, was man so in dieser Form vielleicht nirgends findet.
Auf den monumentalen Gemälden, die an den Wänden der Villa hängen, bekommt man tiefe Einblicke ins Innere der Erde. Höhlen, Felsformationen, Durchgänge mit Durchblick dominieren die Bilder, die zu einem Dante-Zyklus gehören, den Franke im Herbst 2021 im Palazzo Firenze in Rom ausgestellt hat.
Inspiriert sind diese Bilder zum großen Teil durch die etruskische Landschaft. Man kann wirklich von einer etruskischen Landschaft sprechen, wenn man sich diese Gegend hier anschaut. Denn der Tuffstein war für die Etrusker das Material, in dem sie nicht nur Skulpturen geschaffen haben, sondern auch, man kann sagen, landschaftliche Monumente, wie zum Beispiel die Hohlwege der Etrusker. Die Hohlwege, die Nekropolen, die Hypogeen. Und diese Orte, die von Menschenhand geschaffen worden sind, bilden auch bis heute ein ungeheuer imposantes Zeugnis von einer Verbindung von Kult und Natur, von religiösen Vorstellungen und der Natur. Für die Etrusker, kann man sagen, war die Erde sakral.
Die Etrusker waren vom 8. bis zum 4. vorchristlichen Jahrhundert das dominante Volk in Mittelitalien, bevor ihre Kultur durch sukzessive Eroberung von den Römern absorbiert und modifiziert wurde. Die Faszination, die bis heute von den Etruskern ausgeht, ist nicht nur gewissen Rätseln um ihre Herkunft, sondern auch der Tatsache geschuldet, dass sie sich durch ihre reiche kulturelle Hinterlassenschaft, die in der Gräberkultur erhalten geblieben ist, in ihre Wohnzimmer, in ihre Schlafzimmer und wahrscheinlich auch in ihre Seelen schauen lassen. Wer den berühmten Ehepartnern, die im Etruskischen Nationalmuseum in Rom nach ihrem Tod glücklich vereint, lässig auf einer Chaiselongue lehnend in die ausdrucksstarken Gesichter sieht, der denkt mehr an die Lebenden als an die Toten. Und er sieht einen Mann und eine Frau in harmonischer und egalitärer Verbindung. Die Etrusker, die den Römern letztlich militärisch unterlegen waren, verdanken ihren Nimbus auch der Tatsache, dass sie sich in vielerlei Hinsicht als Alternative zur männlich dominierten Kultur der Römer interpretieren lassen.
Es gab bei den Etruskern eine Gottheit der Durchgänge, der Gott Kulzans. Dieser Gott wurde dargestellt mit zwei Gesichtern, einem männlichen und einem weiblichen. Wurde dann übernommen und abgekupfert von den Römern. Die haben natürlich zwei männliche Gesichter draus gemacht. Wir kennen das noch in der Form von Janus, der Gott der Durchgänge, auch Januarius ist der Monat des Durchgangs vom alten zum neuen Jahr. Aber bei den Etruskern ist es immer er und sie.
Durchgänge bzw. Höhlenwege durchziehen auch die etruskische Landschaft und die Nekropolen. Es sind enge Pfade zwischen bis zu 20 Meter hohen Felswänden, die aus dem Tuffstein geschlagen wurden. Hier ist es auch im Sommer feucht und es wachsen Moose, Farne und Flechten. Die Wegschluchten verlaufen unter dem Niveau der Erdoberfläche und symbolisieren für Michael Franke auch Durchgänge zur Mutter Erde, mit der sich die Etrusker verbunden gefühlt haben. Neben dieser religiösen Bedeutung hatten die Hohlwege aber auch eine praktische Funktion. Wagenspuren an manchen Orten zeigen, dass sie auch als Transportwege genutzt wurden. Nicht so der Höhlenweg, den man auf dem imposanten Triptychon sieht, das hinter dem Esstisch hängt. Der führt direkt zu einem blauen Gewässer.
Ich habe in diesen Hohlwegen gemalt. Mit der 2,80 Meter hohen Leinwand bin ich in diese Landschaft hineingeklettert. Mit einer Leiter und der Staffelei habe ich dann vor Ort die Eindrücke festgehalten. Denn es ist wichtig, diese Orte zu erfühlen. Das zentrale Panel dieses Triptychons ist inspiriert durch einen Felsendurchstich auf der Isola Martana. Man nennt sie auch Isola delle Donne oder Insel der Frauen. Sie hat eine Halbmondform. Und an einer Stelle, wo dieser Halbmond gewissermaßen in seiner konkaven Form am tiefsten Punkt ist, da gibt es diesen Felsendurchstich. Und er führt in einem Bogen zum Lago.
Ein Ort der Kraft, der allerdings nur unter schwierigen Bedingungen zugänglich ist. Denn die Insel ist in Privatbesitz und man kann sie nur legal betreten, wenn man gut mit den Einheimischen vernetzt ist, dem Custode eine Rezipiente Wein und dem Wachhund eine Wurst mitbringt. Viele Geschichten umranken die Isola Martana, die nicht nur wie ein Halbmond aussieht, sondern im Profil auch ein wenig wie Österreich. Es gibt ein altes Herrenhaus im italienischen Jugendstil auf der Insel, das Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut wurde und seit langem nicht mehr bewohnt wird. Man findet auch Relikte von Kirchen, Klöstern und einer Burg. Anfang des 14. Jahrhunderts haben hier noch 500 Menschen gelebt. 1462 kam Papst Pius II. Auf Besuch, der unter seinem bürgerlichen Namen Enea Silvio Piccolomini hieß und als bedeutender Humanist, Schriftsteller und Historiker berühmt ist. Für die beiden Frauen, nach denen die Insel im Volksmund auch Isola delle Donne genannt wird, war es allerdings kein guter Ort. Die heilige Christina von Bolsena, ein halbes Kind, das gegen den Willen seines Vaters Christin geworden war, wurde angeblich vor ihrer Hinrichtung hierher gebracht. Und Amalasunta, die gebildete und kluge Tochter des Ostgotenkönigs Theoderich, wurde 535 nach Christus im Auftrag ihres Cousins ermordet, weil man in der germanischen Welt keine Regentin akzeptiert hat. Ihr zu Ehren wird die Insel Martana im Volksmund auch Amalasunta genannt. Sie liegt gegenüber von Grotte di Castro am südlichen Seeufer und ist dem Ort Marta vorgelagert.
Marta ist nach dem gleichnamigen Fluss benannt, der hier aus dem See fließt und nach nur 54 Kilometer bei Tarquinia ins Tyrrhenische Meer mündet. Die Marta ist der einzige Abfluss des großen und tiefen Kratersees. Deshalb braucht der Lago di Bolsena 300 Jahre, um sich vollständig zu regenerieren. Der sympathische Ort mit seinen 3500 Einwohnern hat einen mittelalterlichen Kern und einen Turm, von dem aus man einen wunderbaren Panoramablick auf den Lago hat. Geht man von der Zufahrtsstraße zum See am Ufer rechts, kommt man an einem kleinen Hotel und netten Restaurants vorbei. Links befindet sich eine Sprachschule mit dem schönen Namen Manciaparola, Wortfresser. Über dem Portal ist ein Leintuch befestigt, auf dem steht SOS Lago, no Geothermia. Spaziert man an der Uferzeile weiter, gerät man nach etwa einem halben Kilometer ans Ende der Bucht mit dem Borgo degli Pescatori, dem Quartier der Fischer. Dort steht auch das Boot des Pescatore und Scrittore Paolo Fanelli, der unter dem Pseudonym Luis Contenebra schreibt.
Eines der Boote am Ufer ist das von Rolfo. Es ist ein graues Boot und man erkennt es schon von Weitem. Auf dem Bug sind zwei große türkise Augen aufgemalt, apotropäische Augen, um die bösen Geister fernzuhalten. Rolfo gefällt das Profil seines Bootes, weil es den Eindruck eines antiken Profils macht. Die Legende erzählt, dass ein Boot wie dieses direkt von den Etruskern abstammt. Rolfo ist ein Fischer. Dieser Beruf hat viele negative Aspekte, die aber durch Momente der Ruhe und die Farben des Sees aufgewogen werden. Wenn er allein ist, denkt und reflektiert, hat er keine fixen Arbeitsstunden und keine Chefs. Er macht das, was ihm passt. Auf dem See ist er auf dem See und die Probleme der Welt bleiben an Land. Wenn er morgens zurückkommt, wartet die eine oder andere Frau und kauft frischen Fisch.
Das Zitat stammt aus dem Buch L'Isola di Maria Maddalena, das Paolo Fanelli alias Luis Contenebra geschrieben hat. Rolfo ist das literarische Alter Ego von Paolo. Die Story, die hier erzählt wird, geht von der Hypothese aus, dass Maria Magdalena nach dem Tod Jesu aus Galiläa fliehen musste und über diverse Umwege auf der Insel Martana gelandet ist. Luis Contenebra ist Fan von Dan Brown. Die Legenden um Maria Magdalena interessieren ihn als Schriftsteller. Das Gespräch konzentriert sich dann allerdings mehr auf Paolo Fanelli, den Fischer, und findet am Ufer des Sees gleich vis-à-vis von seinem Haus statt. Allzu romantische Vorstellungen von einem beschaulichen Fischerleben werden dabei schnell zerstreut. Aber trotzdem ist Paolo alias Rolfo mit Leib und Seele Pescatore.
Allora, la vita del pescatore è una vita molto dura, tra virgolette, perché comunque adesso con le previsioni meteorologiche, con il telefonino non riesce a vedere, a capire.
Das Leben eines Fischers ist ziemlich hart, aber heutzutage gibt es immerhin ein Handy und Wettervorhersagen. Früher war das noch komplizierter, denn auch wenn das Wetter am Abend schön und ruhig wirkt, kann am nächsten Morgen starker Wind wehen oder sogar ein Sturm aufziehen. Per Handy kriegt man das rechtzeitig mit. Doch es bleibt das Faktum, dass die Winter äußerst schwierig sind. Es gibt extrem starke Strömungen, weil es ein Kratersee ist und diese Strömungen bewegen die Netze. Das macht unsere Arbeit so mühsam, weil wir die Netze oft suchen müssen, die von der Strömung weggetrieben wurden. Dazu kommt die Müdigkeit der Arme, mit denen man die schweren Netze ins Boot zieht. Häufig ist die Fischerei dann nicht einmal produktiv. Heute Morgen habe ich gerade das Geld verdient, das mich das Benzin kostet.
Der beliebteste Speisefisch aus dem See ist der Corrigone. Er hat festes, schmackhaftes Fleisch, kaum Gräten und er ist gesund. Etwas ganz anderes jedenfalls als die mit Antibiotika vollgestopften Zuchtfische, die man im Supermarkt kriegt, sagt Paolo. Seit einiger Zeit gehen weniger Corrigone ins Netz. Paolo und seine Kollegen wüssten gerne, woran das liegt. Jedenfalls fischen sie nur die großen, reifen Fische, versichert er. Der Nachwuchs wird geschont. Doch nicht nur manche Fischarten werden weniger, sondern auch die Fischer. Er ist mit Mitte 40 der jüngste von allen. Das anstrengende Leben, das extrem frühe Aufstehen, sei wenig attraktiv für die jungen Leute.
No, diciamo che i pescatori nella Val Bolzena sono pochi, perché è un tipo di vita che i giovani non è che apprezzano molto.
Also, wir sind ein wenig in der Krise, aber immerhin. Marta hat die größte Community von Fischern am Lago di Bolsena, wahrscheinlich um die 30 Lizenzen. Überall anderswo sind es viel weniger. In Capo di Monte vielleicht 2, in Bolsena vielleicht 15, insgesamt um die 40. Im Winter sind es wahrscheinlich nur um die 15. Die älteren Fischer, die schon in Pension sind, fahren in der kalten Jahreszeit gar nicht mehr hinaus.
Die Vorfahren der heutigen Fischer von Marta haben auf der Insel Martana gelebt, erzählt Paolo und verweist auf die Isola, die hier nur 2 Kilometer vom Ufer entfernt liegt. Jene Insel, die im Volksmund Amalasunta heißt und auch Insel der Frauen genannt wird. Oder, wenn es nach Luis Contenebra, dem Autor von Paolos Büchern geht, L'Isola di Maria Maddalena.
L'Isola Martana, anticamente, era un paese, con tutti i crismi del paese. Aveva 3 chiese, di cui uno un santuario dedicato a Maria Maddalena.
Die Isola Martana war ein Dorf mit allem, was dazugehört. Es hat 3 Kirchen gehabt, Maria Magdalena, die Kirche San Valentino und Santo Stefano. Und dann hat es noch 2 Klöster gegeben, eines für Mönche und eines für Nonnen. Im Lauf der Jahre hat sich der Wasserspiegel des Sees erhöht. In den alten Zeiten war er 3-4 Meter tiefer. Und so ist der flache Teil der Insel überflutet worden. Und deshalb ist das gesamte Dorf nach Marta ausgewandert.
Poi per praticità è stato spostato a Marta, tutto il paese. E quindi l'isola piano piano è stata completamente abbandonata.
Schön langsam wurde die Insel komplett verlassen. Die Leute fragen oft, wieso es nur wenig Relikte von Gebäuden gibt. Das kommt daher, dass die Fischer die Häuser auf der Insel demontiert und an Land wieder aufgebaut haben. Vor Marta liegen auch noch Boote auf dem Grund des Sees. Bei starkem Wind und wenn Wasser in die Boote geschwemmt wurde, sind sie gesunken. Jedenfalls hat das Leben auf Martana geendet und in Marta wieder begonnen.
Paolo Fanelli fühlt sich mit der Geschichte und den Geschichten dieses Orts, dem See, der Landschaft, der Kultur und der Natur tief verbunden. Die Natur und ihre Elemente sind ihm unberechenbar und gefährlich genug. Auf mögliche zusätzliche Risiken, beispielsweise durch geothermische Kraftwerke, kann er gerne verzichten.
Non si sa quello che può succedere sottoterra, anche perché dicono il vulcano sotto sia ancora attivo.
Niemand weiß, was unter der Erde passiert, aber man sagt, dass der Vulkan noch aktiv ist. Das könnte Konsequenzen für den Lago, für die Umgebung, einfach für alles haben. Ich selbst verstehe nichts davon, ich bin ein Fischer. Aber wenn uns die Experten sagen, dass das gefährlich ist, dann glaube ich ihnen, denn die machen ihre Arbeit. Es gibt auch Befürchtungen wegen Erdbeben. Also, es ist eine sehr heikle Angelegenheit.
Kein erfreuliches Thema. Paolo wirft einen prüfenden Blick auf den Himmel über dem See. Das Wetter verspricht freundlich zu bleiben. An schönen Nachmittagen wie diesem fährt er oft schon früher los, als es für die Fischerei nötig wäre. Dann wirft er seine Netze aus, stellt den Motor ab, lässt sich vom Wind treiben und tippt ins Tablet.
Quindi nelle belle giornate estive come adesso, la sera parto prima.
Da bin ich sehr produktiv. Andernfalls wird man durch die Kinder, Freunde, Frauen abgelenkt. Da ist es schwierig, sich zu konzentrieren. Aber auf dem See finde ich meinen Frieden.
Okay, quindi io trovo la mia pace lì.
Heute Abend wird Paolo Fanelli alias Luis Contenebra draußen auf dem Lago an seinem nächsten Buch arbeiten. Es soll Il Calice di Amalasunta heißen und von der Königin der Guten erzählen, die der Legende nach der Bevölkerung von Marta einen goldenen Kelch geschenkt hat. Zum Sonnenuntergang wird er nach Hause fahren und mit der Familie zu Abend essen. Morgen in der Früh geht es vor Sonnenaufgang wieder hinaus, in der Hoffnung, dass diesmal ausreichend Fische in den Netzen sind. Denn Fischer zu sein, heißt zu hoffen, Fische zu fangen, sagt Paolo, auch wenn man manchmal so wenige fängt wie er heute.
Perché il pescatore, Gesù ha scelto dei pescatori, perché i pescatori rappresentano la speranza di pescare.
Gestern habe ich 16 Fische gefangen, heute nur 7. Die Hoffnung kann immer wieder enttäuscht werden und ich schöpfe sie trotzdem immer wieder aufs Neue und hoffe, dass sich etwas zum Besseren wendet. Jeden Morgen, wenn ich aufbreche, bete ich zur Madonna und wenn ich an der Insel vorbeikomme, zu Maria Magdalena. Ich bete, weil da die Leitungen noch frei sind, solange die anderen Menschen schlafen. Also denke ich, dass meine Gebete ankommen.
Perché non c'è tanta gente alle 3:30 della mattina, alle 4 che sveglia.
Thank you.
Am Westufer des Sees zwischen Bolsena und Montefiascone liegt an der alten Straße Cassia, die nach Rom führt, Il Caminetto, ein schönes Hotel mit Restaurant auf einem Felsvorsprung über dem See. Es ist der Treffpunkt mit Vertretern des Vereins Lago di Bolsena.
Piero Bruni steht in seinem 95. Lebensjahr und kämpft seit fast 70 Jahren für das Wohl des Sees und seiner Menschen. Auf die Interviewanfrage der Journalistin aus Österreich hat er innerhalb von 10 Minuten geantwortet, mit einer kurzen Gegenfrage: Wann und wo? Bruni hat spektakuläre Erfolge feiern können und er musste auch schwere Rückschläge hinnehmen, gerade in letzter Zeit. Verbittert hat ihn das nicht. Auf seinem aktuellen YouTube-Video kann man sehen, wie er junge Menschen für den See begeistert, die an einem Schülerprojekt teilnehmen. Auch er selbst war noch sehr jung, als er begonnen hat, sich für den Lago zu engagieren.
Ecco, ho cominciato. 50 anni fa sono lontani, non è che mi ricordo bene come è cominciato.
Wie alles angefangen hat, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber meinem Vater hat die Gegend hier immer gefallen. Und so bin ich von klein auf mit ihm zur Isola Bisentina gefahren. Wir sind gerudert und haben dann gefischt. So ist mein Verantwortungsgefühl für den See allmählich gewachsen. Etwas später habe ich dann geophysikalische Messungen vorgenommen. Und sobald ich die entsprechende Ausrüstung hatte, auch die Qualität des Wassers untersucht.
E così, quando ho avuto modo di avere una sonda, ho fatto delle misure della qualità dell'acqua del lago.
Das war in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. In seinem Erwachsenenleben hat Piero Bruni als Ingenieur in der ganzen Welt gearbeitet. Aber wenn der See ihn gebraucht hat, war er immer da. In den 60er Jahren drohte eine von Menschen gemachte Katastrophe, die Flora und Fauna dieser Region mit einem Schlag vernichtet hätte. Das war die Initialzündung für die Umweltschutzbewegung.
Sì, effettivamente l'interessamento più, diciamo, ufficiale.
Offiziell hat alles mit unserem Kampf gegen das Projekt Angelini begonnen. Man wollte den Lago di Bolsena gemeinsam mit den anderen mittelitalienischen Seen als Speicher für das Atomkraftwerk in Montalto di Castro benutzen, das hier ganz in der Nähe liegt.
E voleva costruire una centrale nucleare qui vicino a Montalto di Castro.
Der Lago di Bolsena, der Lago Trasimeno, der Lago Bracciano, der Lago di Vico, alle diese Seen sollten miteinander verbunden werden. In der Folge wäre der Wasserspiegel bis zu 4 Meter gestiegen und das schmutzige Wasser des Tibers hätte sich mit dem der Seen vermischt. Durch großes Engagement unter den Einheimischen und prominente Unterstützer konnte das Projekt schließlich verhindert werden.
E poi lentamente la battaglia contro questo progetto è stata vinta.
Vor allem dank der Zeitung Corriere della Sera, die uns in ganz Italien unterstützt hat. Dank des Einsatzes der lokalen Umweltschützer und dank des Principe Giovanni del Drago, der Bürgermeister von Bolsena war. Und so hat die Arbeit für den Lago di Bolsena begonnen. Geendet hat sie bis heute nicht.
Die Arbeit für den See hört niemals auf. Bruni hat seine Mitstreiterin Rosella Di Stefano mitgebracht, Lehrerin und Autorin. Sowie Georg Wallner, den aus München stammenden Physiker und Psychotherapeuten, der einen Biobauernhof am Lago betreibt. Die beiden sind die Lokomotiven unseres Vereins, sagt der Signore. Georg hat Physik an der Universität München studiert und eine Professur ausgeschlagen, weil er das akademische Milieu nicht mochte. Jetzt arbeitet er als freier Wissenschaftler für die Universität. Rosella hat in der feinen Reihe Guida alla scoperta einen Reiseführer über Capodimonte geschrieben, einen besonders sehenswerten Ort, der sich auf einer Landzunge am Westufer des Lagos erhebt. Aber im Hauptberuf ist sie engagierte Lehrerin, die alle Probleme des Sees bis ins Detail kennt und den Kids auf sehr praktische Weise vermittelt, worauf es ankommt. Auch an den Protesten gegen das geothermische Kraftwerk in Castel Giorgio beteiligen sich die Schüler. Aber warum dieser Aufstand? Gilt Geothermie nicht an vielen Orten als grüne und nachhaltige Alternative zu viel umweltbelastenderen Formen der Energiegewinnung?
C'è un grande problema qui e questa è la geologia della zona. Qui siamo in una zona in un cosiddetto una depressione tettonica detto anche Graben de Siena Radicofani Cimino.
Das hänge stark von den geologischen Verhältnissen ab, sagt Georg Wallner. Der Bolsenersee liegt in dem tektonischen Graben von Siena, Radicofani und Cimino, der aus den Zeiten stammt, als sich der Apennin gebildet hat.
Una depressione tettonica che risale ai tempi della formazione dei Appennini. Questo vuol dire che ci stanno faglie tettoniche attive che possono provocare terremoti.
Schwere Erdbeben könnten die Folge sein, denn die gesamte Landschaft und der See wurden durch vulkanische Eruptionen hervorgebracht. Wenn man in diese äußerst fragile Zone eingreift, indem man Wasser unter Druck 3 Kilometer in den Boden pumpt, bestehe die Gefahr, dass seismologische Strukturen aktiviert werden und die Erde so stark bebt wie vor 200 Jahren, als die Civita Bagno Reggio zerstört wurde.
Un terremoto di questo grado 300 anni fa ha distrutto Civita di Bagno Reggio. Potrebbe creare molti danni anche al patrimonio artistico, Orvieto, Bolsena. E provocherebbe sicuramente anche sacrifici umani.
Auch Orvieto und Bolsena sind in Mitleidenschaft gezogen worden und es gab viele Tote und Verletzte. Das wäre heute nicht anders. Der Rest von Bagno Reggio, der auf einem Tuffhügel liegt, ist heute eine Touristenattraktion, die nur über eine Brücke für Fußgänger erreicht werden kann. Ein Ort zum Leben ist es nicht mehr. Der zähen Überzeugungsarbeit der Umweltschützer ist es zu verdanken, dass sich alle Gemeinden um den See, inklusive ihrer 30 Bürgermeister unterschiedlicher politischer Couleurs, gegen das geothermische Projekt in Castel Giorgio verbündet haben. Auch vor dem Regionalgericht in Latium wurde ein Teilerfolg erzielt. Es hat den Bau gestoppt. Aber damit ist die Sache leider noch nicht gegessen.
Bene, molti comuni sono solidali con noi, circa 30 comuni sono solidali con noi.
Aber die Firma, die das Kraftwerk bauen will, hat beim Staatsrat Berufung eingelegt. Wir haben alle 30 Gemeinden, die von der Geothermie unmittelbar betroffen wären, eingeladen, einen Brief an den Minister zu schreiben und sie aufgefordert, die Gefahren zu beachten, die sowohl die Bevölkerung betreffen, wie auch das kulturelle Erbe. Den Dom von Orvieto, die Kathedrale in Bolsena, die Kirchen auf der Isola Bisentina, das Grab der Familie Farnese. Man muss das Problembewusstsein für diese Dinge wecken.
La cattedrale di Bolsena, la stessa Isola Bisentina, la chiesa che è sepolcro della famiglia Farnese. Insomma, bisogna svegliare l'attenzione su questi problemi.
Leider hat die Firma, die das plant, viel Geld und viele Möglichkeiten, Werbung für ihr Projekt zu machen. Wir haben diese Möglichkeiten nicht und verteidigen uns ebenso gut wir können.
Noi non abbiamo questa possibilità e ci difendiamo come possiamo.
Tatsächlich hat der Staatsrat der Berufung der Betreiberfirma stattgegeben, ohne überhaupt auf Sicherheitsfragen einzugehen. Man hat dem regionalen Verwaltungsgerichtshof nur die Kompetenz abgesprochen, überhaupt ein Urteil zu fällen. Und das, obwohl die Bürgermeister auf ein Erdbeben im Juni 2021 in Straßburg hingewiesen haben, das genau von demselben Typ eines Kraftwerks ausgelöst wurde, wie jenes, das in Castel Giorgio geplant ist. Ihr aller Problem sei, sagt Rosella Di Stefano, sich bei den zuständigen Ministern Gehör zu verschaffen. Ein Problem, das der Konzern offensichtlich nicht hat.
Come diceva Piero Bruni, la ditta che vuole costruire l'impianto di Castel Giorgio ha grandi appoggi politici e quindi ha la possibilità di farsi sentire negli ambienti politici. La nostra difficoltà è quella di arrivare con la nostra voce nelle stanze dei ministeri.
Man müsse die Politiker dazu bringen, die wissenschaftliche Literatur zu lesen und zu verstehen, dass es sich nicht um Fantasien, sondern um reale Risiken handle.
Per far leggere loro, far capire dalla letteratura scientifica che quello che noi diciamo non sono fantasie, ma sono realtà e sono rischi concreti. Quindi è necessario che questi ministri si assumano la responsabilità delle decisioni che prendono. Rinnovare una valutazione di impatto ambientale del 2014 senza considerare i terremoti che ci sono stati negli ultimi 4 o 5 anni nel nostro territorio, senza considerare l'evidenza scientifica di Strasburgo, è una follia.
Die Umweltschützer verlangen eine erneute Umweltschutzprüfung, denn die aus dem Jahr 2014 konnte das Erdbeben in Straßburg 2021 noch nicht berücksichtigen. Auch die vielen Beben auf dem Territorium um den See wurden ignoriert. Jetzt hofft man auf die Wirkung des Briefes, den die 30 Bürgermeister an die zuständigen Minister und auch an den Zivilschutz gerichtet haben. Anders als die Politiker haften die Mitarbeiter des Zivilschutzes persönlich für die Sicherheit der Bevölkerung. Wenn keine Antwort kommt, dann wird man sie einfordern.
Il sunset. Eccolo, l'ultimo momento.
Signore Bruni lädt alle Anwesenden zum Abendessen ein, Tramonto inklusive. Am anderen Seeufer verschwindet eine leuchtende Kugel zwischen Marta und Capodimonte und hinterlässt einen roten Himmel. Das Abendessen schmeckt hervorragend, obwohl kein Corrigone angeboten wird. Das offizielle Gespräch ist damit beendet. Das Inoffizielle geht weiter. Die Ambientalisten haben viel Material mitgebracht. Sie verweisen auf die Associazione Biostretto, Bioregion, die im Vorjahr gegründet wurde. Und sie verweisen sowohl auf eine italienische wie auf eine deutsche Website, der Vereine Lago di Bolsena und Freunde des Bolsenasees, Lago d'Europa. Man setze stark auf Europa, immerhin verdanke man der Union den renovierten Abwasserkanal. Anderes wäre allerdings noch verbesserungswürdig. Monokulturen von Haselnusssträuchern der Firma Ferrero für den Nuss-Nougat-Creme Nutella werden für 5 Jahre biologisch bewirtschaftet, solange die EU-Fördergelder zahlt, dann nicht mehr. Die Phosphate der konventionellen Landwirtschaft führen zu Algenbildung und Sauerstoffmangel, der den Fischen das Leben schwer macht. Aber noch ist dieser See, im Unterschied zu vielen anderen, nicht irreversibel gekippt. Noch könnte er die ökologische Balance wieder gewinnen. Und dazu braucht es vor allem die kommenden Generationen. Deshalb fährt Rosella mit ihren Schülerinnen und Schülern so oft wie möglich auf den Lago hinaus, zeigt ihnen seine Schönheit, erforscht mit ihnen seine biologische Vielfalt und berät mit ihnen, was zu tun ist. Thank you.
heutige Ambiente ist in Mittelitalien unterwegs, in der Region um den Bolsenersee. Die bekannteste Stadt am Lago liegt am nordwestlichen Seeufer und heißt, wie der Lago selbst, Bolsena. Der Name leitet sich von Volsini Nuovi ab. Hierher wurden die überlebenden Etrusker von den Römern übersiedelt, nachdem das alte Volsini, wahrscheinlich das heutige Orvieto, 241 vor Christus gefallen war. Das heutige Bolsena hat um die 3800 Einwohner. In der Altstadt gibt es mittelalterliche Gässchen und eine einladende Fußgängerzone mit kleinen Läden und Einkehrmöglichkeiten sowie alteingesessene Geschäfte, Backstuben, Fischhandlungen und Fleischereien. Das eigentliche Ziel von Eva Schobel liegt aber etwas höher, auf dem zentralen Hügel der Stadt, in der Burg Rocca Monaldeschi. Der Ausblick vom Turm ist großartig und die Dauerausstellung mit etruskischen Exponaten äußerst sehenswert. Um sehr wenig Geld darf man auch noch in den Keller gehen, der ein Aquarium mit Fischen des Sees beherbergt.
Das Aquarium in Bolsena befindet sich im Kellergeschoss der Burg. Dunkel ist es da unten und das sanfte Brummen der Wasseranlage unterscheidet sich sehr von den wohltuenden Geräuschen, die Wind und Wellen am offenen See erzeugen. Ist das ein Kerker für Fische? Nein, versichert die Biologin Imola Bellavita, die hier alle Tiere betreut. Jeder Fisch wird artgerecht behandelt. In dem großzügigen Becken, vor dem sie steht, schwimmt ein einsamer Hecht. Würde man ihn mit anderen Fischen zusammenbringen, hätte er binnen 2 Tagen alle Mitbewohner aufgefressen. Auch einen zweiten Hecht in seinem Revier würde er nicht akzeptieren. Der Lucio, wie er auf Italienisch heißt, wird wegen seiner Jagdlust auch Haifisch des Sees genannt. Er ist ein alteingesessener Bewohner des Lago, wird bis zu 120 cm lang und bis zu 20 Kilo schwer.
Allora, in questa vasca abbiamo il Lucio. Il Lucio è un pesce autoctono del lago di Bolsena e è considerato lo squalo del lago. È arrivato qui in acquario che era di circa 20 cm.
Als er ins Aquarium gekommen ist, war er ganz jung und noch sehr klein. Er hat nur 20 cm gehabt.
Perché tutti i pesci che arrivano in acquario sono pescati.
Alle Fische, die im Aquarium angekommen sind, wurden gefangen.
Fanno un periodo della loro vita all'interno dell'acquario.
Sie verbringen einen Teil ihres Lebens bei uns.
Quando diventano troppo grandi, poi li rimettiamo.
Und wenn sie zu groß werden, bringen wir sie dorthin zurück, wo sie hergekommen sind.
Nuovamente nel loro habitat di provenienza.
Fischer, denen versehentlich zu kleine Fische ins Netz gehen, kooperieren mit dem Aquarium und bringen sie vorbei. So ist ein einzigartiger Kindergarten für Fische entstanden.
Me lo portano qui in acquario, io li tengo in quarantena.
Wenn die Kleinen angekommen sind, müssen sie vorübergehend in Quarantäne. Ich versuche, ihren Gesundheitszustand kennenzulernen. Manchmal braucht es auch eine Weile, bis sie sich an das Futter gewöhnen, das sie bei uns kriegen.
In qualche modo cerco di abituarli un po' anche al cibo che abbiamo qui in acquario e quando stanno bene li metto dentro le vasche.
Und wenn es ihnen gut geht, geben wir sie in die Becken, in denen die Besucher die biologische Vielfalt des Sees betrachten können.
In einem neben der Behausung des Hechts gelegenen Becken tummeln sich Fische, die wie er noch nicht ganz erwachsen sind. Unter ihnen die Tinker, ein karpfenartiger Fisch. Wenn der Hecht sie durch die Glasscheiben erkennen könnte, es wäre eine Provokation. Denn die Tinker oder auch Schleie, wie sie auf Deutsch genannt wird, gehört zu seinen Lieblingsspeisen. Wie der Persico oder Flussbarsch, der Aal und der Laterino, ein kleiner agiler Raubfisch, ist auch die Tinker ein autochthoner Fisch des Sees. Aber das Aquarium beherbergt auch Fische, die nicht im Lago erwünscht sind, wie der Carasso, die Karausche, im deutschsprachigen Volksmund auch Schusterkarpfen oder Bauernkarpfen genannt. Dieser Fisch hat mittlerweile zwar Eingang in die Sterneküche gefunden, aber der Hecht kann ihn nicht verdauen. Das hat weitreichende Folgen, die man am Lago di Trasimeno gesehen hat.
perché l'introduzione di questo animale, cioè del carassio, sovrappone la
Die Karausche und die Tinka fressen dieselben Sachen.
Mangiano le stesse cose.
Aber die Karausche ist nichts für den Hecht, weil ihm das Fleisch zu hart ist. Also ist der Hecht schön langsam aus dem Lago Trasimeno verschwunden, weil die Karausche die Tinka nach und nach völlig verdrängt hat.
Perché il carassio ha soppiantato quasi completamente la Tinka, quindi è sparita la Tinka.
Nachdem keine Tinka mehr da war, die er hätte fressen können, hat es auch keinen Hecht mehr gegeben. Es gibt eben nicht nur Probleme mit der Verschmutzung und der Pharmazie, sondern auch mit der falschen Einführung von Fischen, die nicht alt eingesessen sind.
Es gibt aber auch Fische, mit deren Einführung es sehr gut geklappt hat. Der beliebteste Speisefisch des Sees, der Korrigone zum Beispiel, der erst seit Ende des 19. Jahrhunderts im Bolsener See lebt. Was ist mit ihm? Und warum gibt es keine jungen Korrigone im Aquarium? Das liegt daran, sagt Bella Vita, dass das Wohlergehen der Fische an diesem Ort das Allerwichtigste sei. Deshalb schaffe man hier ein Ambiente, das den natürlichen Lebensbedingungen des Tieres total entspricht. Die Temperatur des Wassers, das Licht, die Pflanzen, der Sand, die Größe der Sandkörner, alles wird beachtet.
Quindi ogni vasca ha ricreato le condizioni di vita dell'animale come se fosse in natura, quindi dalla temperatura dell'acqua, alla luce, alle piante, a quello che viene fatto crescere dentro, alla sabbia, alla grandezza della sabbia, dei granuli di sabbia. Quindi il corrigone vive.
Die Temperatur, das Licht, die Pflanzen, den Sand, die Größe der Sandkörner. Aber der natürliche Lebensraum des Korrigone lässt sich im Aquarium nicht rekonstruieren. Er lebt auf dem Grund des Sees bei sehr tiefen Temperaturen. Und wir haben hier nicht die Möglichkeit, ihm eine adäquate Umgebung zu schaffen. Also haben wir beschlossen, ihn nicht zu nehmen. Denn es wäre ein Schock für ihn, wenn er in einem ungeeigneten Becken gehalten würde, nur damit man ihn anschauen kann.
A tenere, perché riusciamo a ricreare le condizioni ambientali, lo teniamo.
Wir behalten nur die Fische, die sich hier auch wohlfühlen. Das war schon immer unsere Philosophie.
Ecco, quindi è la nostra filosofia da sempre.
Im Übrigen hält Imola Bellavita den Korrigone als Speisefisch für schwer überschätzt. Ein Ragù di Lucio, ein Hecht-Ragù, sei geschmacklich wesentlich interessanter. Und die vom Aussterben bedrohten Aale, die im Bolsener See aber reichlich vorhanden sind, seien dank ihres vitaminreichen Fetts viel gesünder. Als wissenschaftlich arbeitende Biologin hat Bella Vita aber nicht in erster Linie kulinarische Anliegen. Ihr geht es um einen nachhaltigen Umgang mit der Natur. Dazu wünscht sie sich so etwas wie eine Fotografie der gesamten biologischen Vielfalt des Sees und intensive Forschungen im Süßwasser, wie sie in Meeresgewässern schon längst Usus sind. Das Aquarium im Keller der Burg, das es nun seit mehr als 10 Jahren gibt, ist für sie einerseits ein kleines, fischgerechtes Forschungslabor, aber auch ein Ort, an dem andere Menschen, vor allem die Jungen, etwas lernen können. Während der Pandemie hatte das Aquarium rund 30.000 Besucher im Jahr, ohne Pandemie doppelt so viele. Es ist wirklich eine Attraktion.
Allora, nel periodo prima della pandemia abbiamo avuto circa 32.000 visitatori all'anno e da quando l'acquario è aperto abbiamo incrementato più del doppio, perché ovviamente è un'attrattiva, anche che il nostro acquario non è un acquario ludico, cioè non è comparabile a un acquario, diciamo, marino, è un acquario puramente divulgativo, didattico.
Es ist ein didaktisches Aquarium. Man kann es nicht mit den üblichen Meeresaquarien vergleichen. Es gibt sehr viele Aktivitäten für Schüler, bei denen es nicht nur um die reiche Biodiversität des Sees geht, sondern auch darum, wie man ihn respektiert. Etwas kennenlernen, um es zu respektieren. Das ist es, was bei manchen Touristen fehlt. Und wer mit dem See lebt, kann sich vorstellen, was sich unter der Haut des Wassers abspielt.
Sotto il pelo dell'acqua e quindi anche il modo per rispettarlo, ovviamente.
Am letzten Tag dieser Exkursion an den Lago di Bolsena steht noch die angekündigte Fahrt mit Michael Franke auf dem Programm. Von Grotte di Castro nach Gradoli und von dort hinunter an den Lago. Linke Hand ein schmaler Uferstreifen. Kein Traum von Strand, kein Meer von Sand, keine Liegestühle und Sonnenschirme, die man mieten könnte. Aber die Einheimischen kommen gern hierher und legen sich auf ihre Badetücher oder Luftmatratzen. Rechte Hand große landwirtschaftliche Flächen, die vielfältig genutzt werden. Getreidefelder, Gemüsegärten, Futterpflanzen, vor allem aber Weingärten, Olivenhaine und neuerdings auch Haselnussplantagen für die Firma Ferrero und das Produkt Nutella. 30% der Fläche um den See werden inzwischen biologisch bewirtschaftet. Dazu zählen fürs Erste auch die neuen Haselnussplantagen. Das gilt aber leider nur für die ersten 5 Jahre, solange es Fördergelder der EU gibt. Danach wird zumeist konventionell weiter gewirtschaftet. Trotz aller Probleme, dieser See hat seine Schönheit und seinen Charakter bis zum heutigen Tag bewahrt. Noch ist der Genius Loci nicht vertrieben.
Was mich besonders reizt, sind auch diese Farben der Vegetation vor dem Wasser. Dann immer wieder dieser Horizont, der durchblickt, je nach Wetter ganz unterschiedlich. Wir sehen heute dieses Stahlblau, sehen die heranrollenden kleinen Schaumkämme, sehen die Felsen hier vor dem Wasser und die Stege, die hineinragen. Hier das kleine Ristorante da Gigetto, wo man vorzüglich Fisch speisen kann.
Bevor man Capodimonte erreicht, kommt die Stelle, von der aus die Isola Bisentina am nächsten liegt. Jene Insel, vor der Piero Bruni als Kind mit seinem Vater gefischt hat. Die steil abfallenden Felsen im Osten und im Süden sind ein Paradies für Möwen und viele andere Vögel. Anders als auf der kleineren Insel Martana sind auf der Isola Bisentina zahlreiche historische Gebäude von unschätzbarem Wert erhalten. Leider kann man die Insel nur mit einem der Ausflugsboote umrunden, die in Capodimonte ablegen. Besichtigen kann man sie nicht.
Die Isola Bisentina ist privat. Sie befand sich bis vor einiger Zeit in der Hand des Principe del Drago, dann seiner Schwester. Und jetzt ist sie Eigentum einer Stiftung, Fondazione Rovati. Dahinter steckt ein pharmazeutisches Unternehmen aus Milano. Gehörte natürlich früher der Kirche. Es befinden sich auf der Isola 9, teilweise in ruinenhaftem Zustand, aber teilweise sehr, sehr beeindruckend. Einigen sind die Fresken noch viel besser erhalten, sodass man wirklich das Gefühl hat von einem kunsthistorischen Höhepunkt, wenn man diese Isola besucht.
Auf der Uferstraße geht es über Marta vorbei an Äckern, Olivenhainen, Weinbergen Richtung Montefiascone. Die Altstadt von Montefiascone liegt hoch auf einem Hügel der Monti Volsini und beherbergt um die 13.000 Einwohner. Nähert man sich dem Zentrum vom Landesinneren her über die Via Cassia, so sieht man die eindrucksvolle Kuppel des Doms Santa Margherita. Montefiascone wurde 1369 zum Bistum erhoben und war eine von Päpsten und Kardinälen frequentierte Stadt, die den frischen Weißwein est oder auch die Aale aus dem See zu würdigen wussten. Unten am Lago bekommt man diese Spezialitäten auch. Der Weg führt vorbei an der sympathischen Pizzeria Da Invaldo, an einigen kleinen Fischerhäuschen direkt am See und freien Buchten mit dem Schilf, das die Fische so dringend benötigen. Ein Hafen für Motorboote beim Ristorante Corrado darf auch nicht verschwiegen werden. Dann folgen noch die beiden Fischlokale Da Morano und Capanna del Pescatore mit ihren Seeterrassen. Danach geht es mit dem Auto nicht mehr weiter und es muss am Ufer geparkt werden. Und es ist genau der richtige Moment, denn der Tramonte zeigt heute Abend, was er kann.
Was unglaublich schön ist, ist die Abstufung der Himmelsfarben. Aus einem ätherischen Blau nähert es sich der Sonne in so einer Art fast Türkiston. Und dann dieses Hervorleuchten der Sonne über diesen graublauen Bergen in den Seemünden und die heranrollenden Wellen sind bestrahlt vom Gold der untergehenden Sonne.
Rote Paradies, der Lago di Bolsena. Sie hörten ein Ambiente von Eva Schobel, Mitarbeit Antonella Cerullo. Gesprochen haben Angelika Lang, Wolfram Berger, Klaus Höring und Karin Lienordner. Technik Robert Pawlitzka, Redaktion Ursula Burkhardt. Informationen und Links, unter anderem zum italienischen Verein Lago di Bolsena und seinem deutschsprachigen Pendant Bolsena Lago di Europa, finden Sie im Internet oe1.orf.at/ambiente. Auskünfte über das Reisen in Italien gibt ENIT, die staatliche Touristenzentrale Italiens, www.enit.de. Nächste Woche wird Ihnen Ambiente das Projekt Climate Walk vorstellen und über die Vorbereitungen dazu berichten, eine Kurzkreuzfahrt auf der Donau unternehmen und schließlich aus der serbischen Kulturhauptstadt Novi Sad berichten, am kommenden Sonntag zur gewohnten Zeit um 10.05 Uhr. Ambiente, von der Kunst des Reisens. Philipp Scheiner sagt auf Wiederhören.